Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche, wie schon letzte Woche angekündigt, soll es um den hessischen Untersuchungsausschuss gehen, den wir gestern besucht haben. Und ich sitze hier zusammen mit einem Kollegen aus Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Und wir werden mal die Ereignisse von gestern Revue passieren lassen. Ja, der Ausschuss ist ein bisschen was Besonderes auch gestern gewesen, weil zum ersten Mal Nazizeugen in einem Untersuchungsausschuss ausgesagt haben. Hier in Hessen, beziehungsweise auch in allen Untersuchungsausschüssen im Prozess kennen wir das ja. Und da kennen wir vor allen Dingen auch die Unverschämtheiten der Nazis, das Mauern, das Dichtmachen und einfach auch in ja unverschämten Wortfetzen nur zu antworten. Aber in Untersuchungsausschüssen ist das eben noch mal was anderes. Und da kommt es natürlich auch sehr stark drauf an, wie die Abgeordneten in der Lage sind, diese Nazis zu vernehmen. Genau, deswegen ist das Ganze auch umstritten gewesen.
Genau, das sollte man vielleicht vorweg noch sagen. Es gab in Hessen wie auch anderswo bevor diese Zeugen jetzt geladen waren, schon auch so ein bisschen Debatte darum, ob das richtig ist. Vor allem die Linkspartei hat sich sehr dafür stark gemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen sozusagen das, was wir aus den Nazis rauskriegen können, rauskriegen. Die die Regierungsfraktionen Schwarz und Grün sind das in Hessen, waren da wesentlich kritischer. Und da gab es auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen Debatte drum. Man muss dazu vielleicht sagen, dass in dem hessischen Ausschuss jetzt mehrere Nazis kommen sollen. Ich glaube, es sind 8, die jetzt gehört werden sollen nach und nach. Und jetzt waren halt die ersten beiden geladen und entsprechend war auch die Aufregung so ein bisschen groß. Der Ausschuss läuft jetzt ja schon über ein Jahr öffentlich und es gibt ihn schon 1,5 Jahre. Aber es war jetzt halt das allererste Mal, dass diese Nazis da waren. Und deswegen, das hat man auch gleich gemerkt, als wir gestern da reingekommen sind, dass schon die Stimmung auch so ein bisschen anders war als sonst. Sonst ist der Ausschuss mittlerweile sehr routiniert, sehr eingespielt. Und gestern war aber dann klar, okay, es waren halt relativ viele Beamte dort in Zivil, Verfassungsschutz, aber auch BKA wurde erzählt, seien die. Und auch Polizisten waren da. Es war auch ein Polizist dort, der den Saal mit einem Spürhund abgesucht hat, was sonst nicht üblich ist, offenbar nach Sprengstoff. Also es war auch wesentlich mehr Presse da als sonst, auch überregionale Presse. Sonst sind da vor allem die Pressevertreter aus Hessen da, also Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung und so weiter. Jetzt waren auch andere Vertreter da. Also man hat schon gemerkt, das ist irgendwie eine besondere Sitzung.
Ja, und das Zuschauerinteresse, wie gesagt, auch sehr groß. So, eingeladen gestern waren als erstes der V-Mann Benjamin Gärtner, aka Gemüse, dessen Hintergrund ist ja, oder was man von ihm hätte wissen wollen, ist die Verbindung zu Andreas Temme. Andreas Temme war ja als Verfassungsschützer beim Mord von Halit Yozgat in dessen Internetcafé, behauptet auch bis heute, er wäre praktisch ja zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und Benjamin Gärtner war sein V-Mann und mit ihm ja, hat er zweimal an diesem Tag telefoniert. Es ist nicht klar, worum es da ging. Einmal kurz und einmal ungewöhnlich lang. Und der war eben als erstes geladen. Und das hätte man eben von ihm wahrscheinlich am dringendsten wissen wollen. Wie sieht es aus? Was weiß er darüber, was Temme an diesem Tatort gemacht hat? Ist es vielleicht aufgrund von etwas passiert, was Gärtner ihm gesagt hat? Das wird zumindest immer mal vermutet. Und ja, was ist bei diesen Telefonaten besprochen worden? Weil Temmes Telefon wurde ja erst abgehört, nachdem er als Tatverdächtiger für diesen Mord gehandelt wurde.
Dazu kann man noch sagen, dass Benjamin Gärtner auch eben sehr lange in der Kasseler Szene eng vernetzt war. Sein Halbbruder Christian Wenzel war eine große Nummer bei Blood and Honor, so ein Führungskader in der militanten Szene in Kassel. Und er hat auch sonst sehr viele militante Nazis gekannt. Und deswegen hatte man sich auch so ein bisschen erhofft, da vielleicht mehr Klarheit zu bekommen. Hintergrund ist natürlich immer wieder die Überlegung, gab es Helfer vor Ort in Kassel? Und dann ein letzter Punkt vielleicht noch zu Gärtner, den man vorher wissen sollte. Der Verfassungsschutz kümmert sich sehr intensiv um Gärtner. Der hat ihn 2007 abgeschaltet. Aber als er dann beim BKA aussagen musste nach Auftauchen des NSU 2012 und auch als er im Prozess in München aussagen musste, hat der hessische Verfassungsschutz ihm jeweils einen Anwalt zur Seite gestellt und den auch bezahlt und hat auch Gärtner die Fahrt nach München bezahlt. Also der Verfassungsschutz in Hessen ist sehr umsichtig umgegangen mit Gärtner. Wir wissen mittlerweile auch, dass er immer noch so eine spezielle Nummer hat, wo er, wenn er sich bedroht fühlt, anrufen kann und dann kommen sofort die Polizei vorbei, um ihn zu beschützen. Also es wird immer sehr viel Geheimnis gemacht um Gärtner, deswegen war auch die Erwartung da ziemlich hoch.
Genau, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal nochmal über Gärtner sprechen, wie es gestern mit ihm war, und dann zum nächsten Zeugen Friedrich das Gleiche machen. Ja, Benjamin Gärtner war dann da und hat erstmal für meinen Eindruck gleich am Anfang relativ wichtige Sätze gesagt, nämlich, dass er gleich am Mordtag von dem Mord an Halit Yozgat erfahren hat, durch deine damalige Ehefrau, die habe angeblich sowieso immer viel im Internet gesurft, habe das dann gesehen und ihm erzählt. Und er habe dann sofort Temme danach gefragt. Das hat er gesagt, und da habe ich persönlich in dem Moment gedacht, aha, jetzt fragen alle nach, bestimmt, warum hat er Temme gefragt und so. Das ist dann aber leider nicht passiert.
So. Er hat aber, das ist dann zu Temme schon nachgefragt worden, das hat er dann auch gesagt, er hat nochmal bestätigt, was er schon im Prozess ausgesagt hat, dass nämlich Temme, als es dann um diesen Mord ging, wenige Tage bei einem Treffen, Vormann-Treffen, wenige Tage nach dem Mord, sehr nervös gewesen sei. Das hat Gärtner auf Nachfrage alles nochmal bestätigt, dass Temme war nervös, hat sich umgeguckt, hat sein Jackett nicht ausgezogen wie sonst immer, sondern hat es anbehalten und war auch nach wenigen Minuten wieder weg. Also das hat sich nicht so ganz rauskriegen lassen gestern im Ausschuss, wann dieses Treffen genau war. Am 6. April war der Mord in Kassel und ich glaube, dass es der 10. war, aber wenn ich es richtig weiß, waren sich die Abgeordneten bis zum Schluss nicht so ganz sicher, ob das wirklich am 10. war, aber es war relativ kurz nach dem Mord und da muss Temme sehr verwirrt und verängstigt und nervös gewirkt haben. Das hat er ausgesagt.
Ja, insbesondere auf die Nachfrage von Gärtner, was denn mit diesem Mord jetzt ist, ob er, Zitat, von der Schießerei in Kassel gehört hätte. Daraufhin hätte er aufgehört, um seinen Blog zu schreiben und wäre eben noch nervöser geworden. Das dazu. Dann hat Gärtner auch nochmal von seiner Vormann-Tätigkeit erzählt. Er hat im Wesentlichen erzählt, dass er eigentlich, ja, dass er ab 97, 98 in der Kameradschaft war, in der Kameradschaft Kassel. Dort sei man aber nicht so radikal gewesen eigentlich. Hat am Ende gesagt, waren das alles nur Mitläufer. Er kam dann irgendwann zur Bundeswehr, wo er dann wohl auch angeworben wurde als V-Mann. Und er habe das wohl gemacht aus finanziellem Anreiz. Und er hat eben gleich am Anfang seiner Bundeswehrzeit eingeräumt, dass er eben Nazi ist. Und daraufhin hat man ihm klargemacht, sein eigentlicher Plan, Zeitsoldat zu werden, wird also nicht aufgehen, so sei er sozusagen zum Verfassungsschutz gekommen, hätte sich auch Vertrauenspersonen selber nehmen können, also jemanden erzählen, er habe dann eingeweiht seine Ex-Frau und seine Mutter. Seine Mutter habe darüber viel auch mit seiner Schwester gesprochen, das war ganz viel Thema, seine Mutter und seine Schwester, und dass er sich nach dem Prozess mit denen hingesetzt hat, um nochmal alles zu rekonstruieren. Also er hat das schon so dargestellt, als würde er sich Mühe geben, ausführlich zu antworten, und dass er sich schon nochmal, wie gesagt, hingesetzt hat, um zu gucken, was war da eigentlich, und er hat auch ja erstmal recht ausführlich ausgesagt für so einen Nazi-Zeugen.
Ja, das fand ich auch. Er war ungewöhnlich offen und man hatte auch immer so den Eindruck, also man merkte schon sehr deutlich, dass Gärtner nicht der Hellste ist, aber man hat schon den Eindruck gehabt, er will schon auch ein bisschen zur Aufklärung beitragen oder er will auch antworten auf die Fragen. Er hat jetzt überhaupt nicht so gewirkt, als könne er sich das alles gar nicht erklären, warum er da überhaupt sitzt und so. Das fand ich schon erstaunlich, weil gerade im Prozess ist man es ja von den Nazis auch anders gewöhnt. Die setzen sich dahin und sagen, weiß ich nicht. Das hat er nicht gemacht. Gleichwohl hat er, und das sollte man gleich schon noch kurz erwähnen, seine eigene Rolle sehr seltsam geschildert. Er hat nämlich gesagt, dass er vom NSU überhaupt erst nach 2011 gehört hat, dass er auch völlig entsetzt war, als es plötzlich hieß, er hinge da über Temme auch irgendwie drin in dem NSU-Komplex. Das sei für ihn alles, Zitat, Neuland. Auch, dass er dann zum Münchner Prozess musste, habe ihn total aufgeregt, weil das hätte er noch nie gehabt, sowas mit so einem großen Gericht und so weiter. Das sei ihm alles viel zu viel gewesen eigentlich. Und was seine Nazis-Phase angeht, da ist leider auch nicht sehr intensiv nachgehakt worden von den Abgeordneten. Aber da hat er dann gesagt, naja, man hat halt so gesoffen, man ist halt auf Demos gefahren, man hat sich auch mal geprügelt. Er hat dann auch immer gesagt, dann gab es auch mal Stress mit Ausländern, Zitat. Aber da ist sehr wenig nachgehakt worden. Also er ist so ein bisschen mit dieser Geschichte, naja, wir waren halt so Kameraden und haben halt gesoffen und sind ab und zu auch mal auf eine Demo gefahren, nach Berlin oder nach Jena oder nach Gotha, da ist nicht so richtig nachgehakt worden und er ist so ein bisschen mit dieser Geschichte durchgekommen. Das war halt eher so eine Jugendphase. Irgendwann ist er dann noch nach dem Rechtsrock gefragt worden, die er damals gehört hat. Da hat er dann gesagt, ja, er hat auch Lanzer gehört, aber da sei es gar nicht so um Ausländer gegangen, Zitat, sondern eher, Zitat, um den Opa. Was deswegen witzig ist, weil es ja tatsächlich dieses Lied von Lanzer gibt, Opa war Sturmführer oder Sturmbannführer bei der SS. Darauf wird sich das bezogen haben. All diese Sachen, also seine Nazi-Ideologie, seine Gewaltbereitschaft, seine Prügeleien, seine Kontakte, auf welchen Demos er da eigentlich genau war, in Thüringen zum Beispiel, ist leider alles nicht so richtig nachgehakt worden.
Ja, und was mich, ja, wie schon angedeutet, am meisten immer noch umtreibt, ist, dass nicht nachgehakt wurde, warum er Temme eigentlich angesprochen hat auf diesen Mord. Ihm wurde aus seiner BKA-Vernehmung vorgehalten, dass er, oder beziehungsweise wurde halt vorgelesen, dass er ausgedacht hat, er sei neugierig gewesen und hätte halt gedacht, aufgrund ja, dessen, dass Temme halt bei der Behörde arbeitet, weiß er bestimmt da was. So, aber danach wurde er gar nicht nochmal gefragt. Er hat das gestern gar nicht nochmal neu ausgesagt sozusagen, sondern nur diese ja, Vernehmung war da Thema. Und man hätte ja, auch wenn er gesagt hätte, dasselbe nochmal gesagt, hätte mal sagen können, haben sich oft über Straftaten unterhalten, warum waren sie da neugierig, spielt das irgendwie eine Rolle und so. Er hat auch immer mal angedeutet, dass er und Temme sich im Grunde viel über deren Hobbys unterhalten haben. Kann man sich auch vorstellen, dass sie gemeinsame Hobbys haben. Gärtner hat gesagt, er war im Schützenverein. Dort auch, ja, Temme hat sich durchaus für Waffen interessiert, so. Also da wäre schon mal interessant gewesen, worum ging es eigentlich bei diesen Treffen von den beiden immer, weil im Grunde hat Gärtner gesagt, viel, so eine tolle Quelle war er nicht und viel war nicht so aus ihm rauszukommen. Am Ende wurde er nochmal zu den Republikanern irgendwie geschickt, wo er viermal war und jetzt auch noch Schatzmeister geworden. So hat er das wirklich mit so einer Geste an den Kopf noch so dargestellt. Ansonsten wäre aus ihm gar nicht so viel rauszubekommen. Er hätte seinen Bruder nie verraten. Das ist ja so eins der zentralen Dinge, wovon man eigentlich ausging, worum es in seiner Vormann-Tätigkeit ging, nämlich um seinen Bruder, der noch stärkerer Nazi-Kader oder größerer Nazi-Kader irgendwie war. Das hat er gestern alles verneint, dass er das überhaupt gemacht hätte. Und das wäre ja mal interessant gewesen, sich das irgendwie genauer anzugucken. Aber da wurde gar nicht nachgefragt. Also es hat mich eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen erschüttert, weil wenn man schon Nazi-Zeugen lädt, dann muss man auch mit denen umzugehen wissen. Man muss umzugehen wissen mit Nazi-Ideologie. Man muss wissen, wovon sprechen die eigentlich, wie ist was einzuordnen. Und genau, stattdessen wurde so nach Nazi-Musik gefragt, dann kam irgendwie eine Antwort und dann kam die Frage von dem SPD, ob man ja, aber das geht ja gegen Minderheiten, also leicht so erschüttert, was einfach total seltsam war und was für eine Nazi oder Ex-Nazi auch einfach gar nicht so der Vorwurf ist. Also die gingen im Grunde davon aus, dass alle Menschen so sind, wie man selber halt als Abgeordneter ist, nämlich irgendwie so tolerant und so weiter und das eigentlich gar nicht möchte, dass man so verfassungsfeindliche Musik mit menschenverachtenden Inhalten hört, anstatt zu wissen, dass das in der Nazi-Szene halt sozusagen normal ist.
Dazu hat dann Gärtner noch den sehr lustigen Satz gesagt, jede rechte Musik ist gewaltverherrlichend, das müssten sie doch eigentlich wissen.
Ja.
Was man noch sagen muss, denke ich, zu Gärtner, er hat zwei ganz interessante Punkte noch gemacht. Der eine, das hat er auch vorher immer schon ausgesagt, dass er sich an das Telefonat mit Temme, dieses legendäre 11-Minuten-Telefonat, nicht erinnern kann. Da ist er bei geblieben. Und der zweite Punkt, dass er die deutsche Partei nicht kenne. Das ist deswegen spannend, deswegen war auch ein bisschen Verwirrung im Ausschuss. Da wurde auch sehr viel nachgefragt, ohne dass wirklich was rauskam. Es heißt nämlich immer vom Hessischen Verfassungsschutz, auch schon mehrfach ausgesagt, jetzt im Laufe des Ausschusses, dass Gärtner vor allem auf die deutsche Partei angesetzt worden sei. Und die deutsche Partei war, diesen Aussagen zufolge, so ein Zusammenschluss von älteren Nazis, so ein bisschen sowas wie die Republikaner oder wie jetzt vielleicht die AfD, ein bisschen radikaler vielleicht inhaltlich, aber eher so ein Altherrenverein. Da sei der Gärtner drin gewesen und von da habe er auch berichtet. Und der Gärtner hat jetzt gestern Stein und Bein geschworen, gar nicht zu wissen, was die deutsche Partei überhaupt ist. Das hat schon auch bei den Abgeordneten so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und auch so ein bisschen die These aufwerfen lassen, hat es überhaupt diese deutsche Partei gegeben, beziehungsweise hat es da überhaupt in Kassel eine Ortsgruppe gegeben? Wenn Gärtner so sicher ist, dass er das gar nicht kennt, war das dann vielleicht einfach gar nicht wahr, was da in den Treffberichten mit Gärtner stand oder in den Akten des Verfassungsschutzes? Also da stand zumindest dann Aussage gegen Aussage. Der Verfassungsschutz sagt, und das steht auch in den Akten, Gärtner war Mitglied in der deutschen Partei und hat darüber auch berichtet und Gärtner sagt, ich weiß gar nicht, was die deutsche Partei ist. Das war so ein bisschen erstaunlich, kann aber auch damit zusammenhängen, dass Gärtner insgesamt zum Teil nicht so die gute Erinnerung hatte und vor allem auch Jahreszahlen sehr häufig durcheinander gebracht hat. Er hat öfter mal gesagt, nee, das war doch schon viel früher, dabei war es laut Akten zumindest und laut dem, was wir bisher wissen, doch zu dem Zeitpunkt, der genannt wurde. Also er war so ein bisschen wirr und deswegen weiß man natürlich immer nicht genau, wie ernst man nehmen muss, was er sagt. Einen Punkt habe ich gerade noch, den ich ganz spannend fand. Er hat auch erzählt, wie das zustande kam, dass er diesen Anwalt bekam vom Verfassungsschutz. Das sei nämlich so gewesen, als 2011 der NSU aufgeflogen sei, dann Anfang 2012 irgendwann seien zwei Verfassungsschutzmitarbeiter zu ihm zur Arbeit gekommen und hätten gesagt, naja, Sie müssen jetzt da beim BKA aussagen und dann müssen Sie auch zum Gericht in München und brauchen Sie dafür nicht einen Anwalt und wir besorgen Ihnen einen. Und dann haben sie ihm den Namen gesagt von dem Anwalt und so erzählt Gärtner das und es sei auch nie darüber geredet worden, ob er den bezahlen müsste, sondern es war total klar, die bezahlen den halt. Also auch ganz spannendes Detail, wie das dann wohl so abgelaufen ist, möglicherweise.
Ja, und er hat auch ausgesagt, das wären dieselben gewesen, die ihn sozusagen Jahre zuvor angeworben haben.
Ja, aber auch in seiner Bundeswehrzeit.
Ja. Ja. Aber apropos Jahreszahlen, was ich auch, das war sozusagen der erste Eindruck von mir vom Hessischen Untersuchungsausschuss. Bisher kannte ich sozusagen persönlich nur den Ausschuss im Bundestag, den ersten. Und da in diesem Bundestagsuntersuchungsausschuss wurden ja schon Zeugen ganz schön die Mangel genommen. Hier ist es nicht der Fall gewesen, sondern wenn es sozusagen etwas hitziger wurde oder der Zeuge etwas strenger befragt wurde, ist sofort der Ausschussvorsitzende, der Herr Honka, eingeschritten und hat im Grunde zur Ruhe gemahnt und hat dann auch mal eine Pause gemacht, damit sich alle wieder beruhigen können, der Zeuge sich erholen kann, was natürlich bei einer Befragungstaktik, wenn man sozusagen schnell hintereinander vielleicht Fragen stellen möchte oder ein bisschen strenger werden möchte oder so, ja auch ja sehr, sehr störend ist. Also das hat mich schon etwas erstaunt, dass sozusagen mit Samthandschuhen mit den Zeugen umgegangen wird, dass erstmal die erste Priorität ist, die Zeugen sollen sich irgendwie wohlfühlen und alles soll so okay sein. Dann gibt es noch die CDU, die im Grunde immer so Fragen stellt, dass ja auch den Zeugen, die auch den Zeugen in Schutz nehmen und die vor allem auch die CDU in Schutz nehmen und allgemein so die Landesregierung, alles soll so okay gelaufen sein. Das war schon wirklich sehr erstaunlich. Ist das sonst auch so?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die CDU, vertreten durch ihren Obmann Bellino, jetzt nicht so wahnsinnig dadurch auffällt, dass sie extrem intensiv nachhaken. Denn Bellino ist immer dadurch aufgefallen im Ausschuss bisher, dass er fast jeden Zeugen aus Verfassungsschutz oder Polizei, auch die aus der Staatsanwaltschaft, auch die von der BAO Bosporus aus Bayern, also hat immer alle, die irgendwie mit Behörden und Sicherheitsarchitektur zu tun hatten, immer alle gefragt, ob es sowas wie den NSU schon mal vorher gab in Deutschland, damit die alle sagen konnten, nein, sowas gab es noch nie, so nach dem Motto, damit dann klar ist, na gut, dann konnte man das ja auch nicht ahnen. Also da ist schon sehr klar, in welche Richtung das geht, nämlich nicht im Sinne von, da sind extrem viele Fehler gemacht worden bis hin zum Staatsversagen, sondern eher so Verkettung unglücklicher Zustände. Also, dass die Regierungsfraktionen in Hessen, das gilt übrigens auch für die Grünen, jetzt so wahnsinnig durch unglaublichen Aufklärungswillen auffallen, kann man wirklich nicht behaupten.
Also wenn man in diesem Ausschuss ist, dann vergisst man eigentlich, worum es geht, nämlich um eine Mordserie und um Neonazis und um Neonazi-Ideologie. Das fällt da echt ganz schön hinten runter, so. Und dieses Erschrecken darüber, was passiert ist, war im ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss schon spürbar. Das war dort nicht so spürbar. Die machen halt so ihren Job und halt auch irgendwie. Man macht das halt so. So gehen Untersuchungsausschüsse, aber so ein richtiges grundsätzliches Verständnis, worum es da geht, das gibt's eigentlich nicht. Und deswegen kann man dann auch wahrscheinlich nicht bei Polizeizeugen, wo gestern auch zwei da waren, wo eigentlich kaum groß nachgehakt wurde, da ist man dann halt zufrieden, wenn gesagt wird, ja, Street Fighting Gruppen, die es gleich dann nochmal irgendwie stärker gehen wird, die waren halt irgendwie eine Security für eine Band. Das ist auch so normal, sagt dann der Polizist, und die Abgeordneten nehmen das einfach so hin. Also das ist wirklich erstaunlich.
Wollen wir dann zum zweiten Zeugen kommen?
Ja.
Der zweite Zeuge des Tages ist Michel Friedrich. Michel Friedrich ist ein Nazikader aus Kassel, der lange in der militanten Szene unterwegs war, sowohl in der Kameradschaft Kassel ursprünglich mit Gärtner, dann aber auch in der militanteren Gruppe Sturm 18. Sturm 18 gibt es bis heute, wobei das, was es heute noch gibt, ist eine Sauf- und Schlägertruppe rund um den Kasseler Neonazi Bernd Töter. Es gab vorher eine andere Gruppe, die Sturm 18 hieß, und die sich also, wo der Name ja auch schon deutlich macht, worauf es hingeht. Und da waren eben die zentralen Kader Michel Friedrich und Stanley Röske. Beides also militante Nazi-Kader mit entsprechenden auch überregionalen Kontakten. Und Michel Friedrich ist vor allem deswegen geladen worden, weil er bei einer Befragung beim Bundeskriminalamt mal ausgesagt hat, dass er einen der beiden Uwes, also Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, mal gesehen hat irgendwo, aber er wisse nicht mehr genau wo. Und der zweite Punkt, warum er sehr wichtig ist, ist, dass Friedrich, der heute übrigens eher so als Rocker-Chef sich gibt, also er hat so eine eigene Rocker-Crew jetzt, die Hardcore-Crew Kassel, die tritt auch im Internet auf und da ist Friedrich eben der Chef, oder wie er sich offiziell nennt, der Leitwolf, Also er hat nämlich offiziell mit der Nazi-Szene nichts mehr zu tun. Kommen wir gleich noch zu. Aber früher war er eben Kader und Gründungsmitglied der Eudoxie Street Fighting Crew. Und die Eudoxie Street Fighting Crew ist gewesen eine Art Security-Dienst und Schlägertruppe der Neonazi-Band Eudoxie aus Dortmund. Also eine sehr zentrale Rechtsrock-Band über Jahre hinweg, die immer ganz offen sich bekannt hat zu Blood and Honor und auch zu Combat 18, also zum bewaffneten Arm von Blood and Honor. Und die immer ganz offen, die haben sogar irgendwann mal sich selber als Terroristen mit E-Gitarren bezeichnet. Also ganz offen immer mit militanten Konzepten und auch mit Rechtsterrorismus geliebäugelt haben. Und diese Street Fighting Crew war eben eine Kombo aus mindestens 30 militanten Nazis in Kassel und Dortmund. Und deswegen ist die so relevant, weil die beiden NSU-Morde an Halit Yozgat in Kassel und 2 Tage vorher in Dortmund eben so kurz aufeinander gefolgt sind. Und deswegen ist immer die Frage, gibt es eigentlich zwischen diden beiden Morden eine Verbindung? Und vor allem, gab es Helfershelfer vor Ort, sowohl in Dortmund als auch in Kassel? Und da wäre eben Michel Friedrich, gerade weil er in dieser Kasseler-Dortmunder militanten Crew, Streetfighting-Crew drin war, da wäre Friedrich eben ein wichtiger Bezugspunkt. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum er geladen wurde.
Mhm. Genau, dann hat er auch einen Auftritt sozusagen hingelegt bei diesem Untersuchungsausschuss. Also er ist ja einfach auch zum Beispiel sehr stark tätowiert, im Nacken die Lebensrune. Also er hat auch sehr szenetypische Tätowierungen, die eben auch außerhalb von Kleidung sichtbar sind. Und ein Sea Shepherd Pulli, was ja so militante Wahlschützer sind, genau.
Da, so der übrigens, wenn ich das kurz erwähnen darf, ein Tattoo verdeckt, das er auf der rechten Brust hat, nämlich einen deutschen Wehrmachtssoldaten mit dem Spruch: Mögen Sie uns hassen, solange Sie uns fürchten. Nur das mal so.
Ja, in der Tat. Und da inszenierte er sich eigentlich so als bisschen schlaues Bürschchen, worauf der Ausschuss auch eigentlich relativ krass abgegangen ist. Also eigentlich konnte Michel Friedrich dort so eine Show abziehen zwischen, er erzählt hat und ist auch recht ehrlich, macht aber zwischendurch mal so 1-2 Scherze, über die dann auch lauthals im ganzen Saal gelacht wird. Also was auch ein bisschen kritisch zu sehen ist auf jeden Fall, vor allen Dingen von Abgeordnetenseite, weil von sowas darf man sich natürlich nicht irgendwie um Finger wickeln lassen. Sowas ist auch zu erwarten. Ne? Michel Friedrich ist Aussteiger, macht dann aber schon mal solche Witze. Ja, in der Eudoxie Street Fighting Crew war ich seit 1933 und in der arischen Bruderschaft war ich nicht, guck mich da an, ich bin kein Arier und so. Davon darf man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, ist aber leider passiert. Und genau, er hat dann auch eingeräumt, dass er mit entweder Mundlos oder Böhn hat irgendwann mal gesprochen und dass er ihn einfach wiedererkannt hat, weil er eben ein markantes Gesicht gehabt habe und sich eben mit dem auf irgendeinem Konzert unterhalten hat. In Verdacht steht da, glaube ich, ein Konzert 2007 oder 2006 in Kassel bei den Bandidos, also auch so Rocker, mit dem er auch Kassel wohl gemacht hat. Das meinte er, das könnte das gewesen sein. Ja, und über die Eudoxie Street Fighting Crew, das hat er ja eingeräumt, dort gewesen sein, aber so viel wurde auch nicht nachgefragt, so viel kam da meines Erachtens ja gar nicht raus.
Er hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich war nämlich bei der Aussage von Friedrich nicht im Saal, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er dann auch Kameradennamen genannt, einige, den Röske wohl unter anderem, wobei der eh schon bekannt ist, und hat auch so ein paar andere Namen von alten Kameraden genannt, wobei er sich dann wohl zwischendurch rückversichert hat, ob er das überhaupt sagen muss hier als Zeuge, und dann wurde ihm bedeutet, ja, muss er, und dann hat er auch ein paar Namen genannt, hat dann aber gleich bei der nächsten Frage irgendwie gesagt, oh, das erinnere ich nicht mehr. Also offenbar hat er auch da sehr taktisch sich aufgestellt, und insgesamt, das glaube ich, kann man schon sagen, ist er als wesentlich geschickter und wesentlich taktischer und strategischer aufgefallen als der Gärtner. Über den Gärtner hat sich der Friedrich, das ist auch noch vielleicht interessant zu sagen, lustig gemacht und hat gesagt, das sei schon sehr erstaunlich, dass der Verfassungsschutz gerade den als V-Mann geworben hat, weil das sei wirklich der denkbar schlechteste V-Mann, weil der sei ständig besoffen gewesen und ein totaler Trottel, so ungefähr. Die scheinen sich aber sonst auch überhaupt nicht mehr so zu mögen. Der Gärtner hat nämlich auch über den Friedrich gesagt, die seien früher echte Freunde gewesen, die engsten Freunde, aber das sei ein totaler Aufschneider und auch ein Arschloch. Das hat Gärtner wörtlich über Friedrich gesagt. Also ganz interessant. Was ich mich noch interessieren würde, ich weiß es nicht, hat Friedrich denn was gesagt zu diesen Ermittlungen? Es laufen nämlich aktuell das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, es laufen aktuell strafrechtliche Ermittlungen gegen Friedrich. Der soll nämlich versucht haben, zwei halbautomatische Schusswaffen an einen Nazikader aus Bayern zu verkaufen. Anfang letzten Jahres oder im Frühjahr letzten Jahres. Und da wäre ja noch interessant zu wissen, ob er dazu was gesagt hat.
Hat er nur gesagt, da läuft jetzt ein Verfahren, da muss er nichts sagen. Also er kannte das schon, der hat auch gesagt, irgendwie gegen ihn liefen insgesamt irgendwie 186 Anzeigen, so um den Dreh, wer wüsste er? Oder hat er sogar eingeschränkt, dass es da bei denen zum Verfahren kam? Also unheimlich viele Anzeigen, das heißt, er weiß einfach auch schon ein bisschen, wie er sich vor Gerichten und gerichtsartigen Institutionen verhalten muss, und da hat er dann gar nichts irgendwie eingeräumt. Allerdings ging es bei Friedrich auch um die Deutsche Partei, nach Aktenlage soll er dort auch Mitglied gewesen sein, und auch Friedrich war völlig überrascht, worum es denn plötzlich gehen soll, und meinte, er kennt das einfach gar nicht. Und bei beiden, sowohl bei Gerstner als auch bei Friedrich, schien diese Reaktion eigentlich recht authentisch. Es wurde gefragt, ja, wie sieht's aus mit der Deutschen Partei? Und vorher haben die alles recht normal beantwortet. Und da war es dann plötzlich so, hä, was soll das? Was soll das sein? Worum geht's jetzt? Also das war irgendwie zumindest bemerkenswert. Da muss man einfach mal schauen, was das gibt oder ob das halt überhaupt wichtig ist. In Untersuchungsausschüssen zum NSU geht es natürlich dann auch viel um die Nazi-Szene allgemein. Da gibt es dann ja sozusagen auch noch so eine Art Beifang-Themen, wo man gucken muss, was ist überhaupt wichtig im NSU-Komplex und was nicht. Und da hatte ich gestern auch vor allem bei Gärtner das Gefühl, dass das ein bisschen aus dem Auge gerät, wozu man eigentlich guckt und ob man, und nicht, dass man dort noch die Aktenlage guckt und dort noch die Aktenlage abcheckt, sondern halt, dass man sich eigentlich ja fokussieren müsste auf bestimmte Fragen. Das ist so ein bisschen untergegangen. Und auch bei der Eudoxie Street Fighting Crew, da wurde gestern gar nicht nochmal so richtig klar gemacht, was das ist. Da wurde auch nicht nach beide Nazis oder Ex-Nazis wurden ja nicht nach Ideologie gefragt, gar nicht. Da ging es ja überhaupt nicht darum, was sie so thematisch, politisch gemacht haben. Und deswegen wurde es gestern auch nicht so gut eingefangen, womit wir es eigentlich zu tun haben bei der Eudoxie Street Fighting Crew.
So. Vielleicht ist das auch ein Problem, was mit Hessen zu tun hat, weil in Hessen ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Untersuchungsausschüssen tatsächlich die Fragestellung des Ausschusses sehr klar. Man will nämlich wissen, wieso ist Halit Yozgat ermordet worden und was zur Hölle hat er am Tatort gesucht? Warum war er da und hat das unter Umständen mit seinem V-Mann Gärtner zu tun? Temer hat ja auch andere V-Männer geführt, aber das waren eben alles Islamisten, also Leute aus der Islamisten-Szene. Weil die Fragestellung so klar ist, kann es, glaube ich, passieren, dass man dann in Hessen oft so den etwas größeren Rahmen so ein bisschen aus dem Auge verliert, weil ehrlich gesagt, wenn ich da gesessen hätte als Abgeordneter, ich hätte auf jeden Fall auch nachgefragt, was jetzt eigentlich mit diesem Waffendeal ist, weil nämlich der Mensch, an den Friedrich diese Waffe verkauft haben soll, ist ein sehr hochrangiger und sehr bekannter Blatt-in-Honor-Nazi aus Bayern, was nicht nur gegen Friedrichs Ausstiegsthese spricht, sondern was auch ein Beleg dafür ist, dass diese alten Netzwerke immer noch funktionieren und dass die auch immer noch gefährlich sind, wenn damit Waffen hantiert wird und gedealt wird. Und danach hätte ihn man wahrscheinlich auch ein bisschen näher fragen können. Und das gilt für Gärtner nämlich genauso, weil es ist jetzt ja nicht so, es gab ja sehr enge Kontakte in den 2000ern zwischen Thüringen und Hessen und zwischen thüringischen und hessischen Nazis. Und dann kommt immer noch Thorsten Heise dazu, da aus Südniedersachsen. Darüber wurde auch kurz gesprochen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie so extrem intensiv nachgefragt hätten, was damals so die Themen waren. Man hätte ja Gärtner durchaus auch mal fragen können, ist denn damals über Bewaffnung geredet worden in der Kasseler Szene? Ist über Anschläge gesprochen worden? Ist über Mordanschläge auf Ausländer, sogenannte, oder eben auf migrantische Menschen gesprochen worden? Ist da antisemitisch gesprochen worden? Keine Ahnung, das hätte man alles mal nachfragen können. Aber ich glaube eben, es hat so ein bisschen damit zu tun, das ist nicht nur reine Unfähigkeit des Ausschusses, sondern es hat eben auch damit zu tun, dass eben sich alles in diesem Ausschuss so krass auf Temme fokussiert. Und auch, das darf man nicht vergessen, es hat eben auch eine parteipolitische Komponente. Es geht ja auch sehr stark im Ausschuss immer darum, dass der heutige Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, CDU, damals Innenminister war in Hessen. Und dass der damals derjenige war, der beschlossen hat, dass die V-Leute von Temme in den Mordermittlungen gegen Temme nach dem Mord 2006 nicht vernommen werden dürfen. Und natürlich versucht auch die Opposition ganz stark diesen Punkt immer zu reiten, weil denen das extrem wichtig ist, Bouffier da sozusagen irgendwie zu packen zu kriegen, dass der da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, dass, und weil auch Bouffier ja immer noch im Amt ist, zwar nicht mehr als Innenminister, aber jetzt als Ministerpräsident, spielt es eben auch immer eine sehr starke Rolle. Und deswegen ist dieser Ausschuss auch immer so stark parteipolitisch gefärbt.
Mhm. Naja, aber da hätte man ja, wenn es so sehr um Temme geht, ja auch mal ein bisschen stärker nach Temme fragen können. Gut, aber wir sind am Ende sozusagen angelangt. Vielen Dank.
Gerne.
Und ja, wir werden
bald
gucken,
wieder.
Bald wieder und gucken, ja, wie das mit den Nazi-Zeugen weitergeht. Es kommen noch einige spannende, zum Beispiel Michael See, der ja leider nicht im Prozess geladen ist. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Der soll jetzt wohl nach Hessen kommen. Da schauen wir mal, was das hier gibt. Wir haben das auf jeden Fall ja im Auge. Und der nächste Termin in Wiesbaden ist der 18. März. Da geht es weiter mit dem NSU-Untersuchungsausschuss. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.